BR Heimat. Habe die Ehre.
Am Mikrofon ist der Johannes Hitzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zu unserem Vormittagsratsch. Bücher zur Geschichte Bayerns gibt es viele. Was es bisher so nicht gegeben hat, ist eine Kulturgeschichte. Der Geschichtsprofessor Christoph Paulus, der schildert in seinem Buch Bayerns Zeiten eine kulturgeschichtliche Ausleuchtung, die Vielfalt der bayerischen Kultur vom frühen Mittelalter bis zur Gegenwart in Altbayern, Franken und Schwaben. Und darüber reden wir in den kommenden 2 Stunden. Er ist heute bei uns im Studio. Grüß Gott, Professor Christoph Paulus.
Grüß Gott, Herr Hitzelberger. Freue mich, hier zu sein und danke für die Einladung.
Wenn da steht Ausleuchtung, wie verstehen Sie das?
Ausleuchtung vielleicht im doppelten Sinne. Einerseits kann man natürlich 1500 Jahre bayerische Geschichte nur ahnen, Ausleuchtung vielleicht an manchen Stellen durchleuchten. Aber Ausleuchtung hat für mich auch noch eine zweite Bedeutung. Ich hoffe eben in diesem Buch Bayerns Zeiten den ein oder anderen Scheinwerfer neu aufgestellt zu haben und ein Licht auf ein neues Phänomen bayerischer Geschichte, was noch nicht so bekannt ist, oder auch auf einen neuen Aspekt gelichtet zu haben. Und das ist auch für mich Ausleuchtung.
Um das konkret ein bisschen zu beschreiben, ich meine, ich habe es gerade gesagt, Bücher zur Geschichte Bayerns gibt es viele. Von daher habe ich mir gedacht, wie das Buch mir am Anfang in die Hände gekommen ist.
Ja, nochmal ein Buch.
Und noch dazu 600 Seiten stark. Aber wie sehen Sie den besonderen Aspekt in Ihrem Buch?
Also vielleicht muss man zunächst sagen, wie Sie es richtig gesagt haben, Bücher zur Geschichte Bayerns gibt es meterweise. Also vom schlanken Durchzieher bis zum magistralen Überblick. Und für mich war jetzt eben die Aufgabe, da einen neuen Weg zu finden. Und den Weg, den ich letztlich gefunden habe, ist, dass ich nicht primär Herrschergeschichte erzählen will, weil das hat die bisherigen Bücher ausgezeichnet. Herrscher für Herrscher, Außenpolitik, Innenpolitik und der nächste Herrscher. Man kann natürlich die bayerische Geschichte nicht ohne die Geschichte der Regierenden erzählen, dann wäre sie nämlich auch blind. Aber ich möchte eben auch die Geschichte der Menschen mit Behinderung erzählen, die Geschichte der Homosexualität in Bayern oder welche Farben haben Bayern geprägt und meine Helden sind sozusagen andere als die Regierenden.
Kommt für diese Herangehensweise Ihre Praxis als Ausstellungsmacher, wenn ich es jetzt mal so salopp beschreibe, zugute? Sie sind ja wissenschaftlicher Mitarbeiter am Haus der Bayerischen Geschichte und außerplanmäßiger Professor für mittelalterliche Geschichte und Landesgeschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Kommt diese praktische Erfahrung oder diese praktische Note in Ihrem Tun dem Buch zugute?
Ich würde sagen, sogar in mehrfacher Hinsicht. In der Regel wird der Geschichte von den schriftlichen Quellen aus erzählt. Und in meinem Buch habe ich mich bemüht, einen größeren Quellenschatz zu haben, unter anderem Objekte. Und Geschichte von Objekten auszuerzählen, überhaupt Geschichte zu erzählen, ist ja auch die Aufgabe unseres Hauses der bayerischen Geschichte. Und diese Geschichte auch allgemeinverständlich zu erzählen, also nicht nur für die Happy Few, und dass man eben Objekte nimmt, aus denen man größere Entwicklungen, geistesgeschichtliche Konturen ableiten kann. Also zum Beispiel, wenn ich in Augsburg von meiner Dienststelle mittags spazieren gehe, dann gehe ich immer am Schätzlerpalais vorbei und etwas versteckt steht auf dem Schätzlerpalais der älteste noch intakte und aktive Blitzableiter Bayerns, ein sogenannter Hämmerscher Fünfspitz. Und von diesem Hämmerschen Fünfspitz aus kann man, denke ich, sehr schön erzählen, was das bedeutet, in einer Stadt zu leben, wo Brände gewissermaßen eine ständige Gefahr sind für die Menschen und was Brände eben bedeuten. Genauso wie man an diesem Blitzableiter erzählen kann. Es ist ja nicht so, als dieser Blitzableiter gekommen ist, dass man ihn hellauf begrüßt hätte. Es gibt ja welche, die sagten, das ist gewissermaßen der falsche Draht nach oben. Da pusht man Gott ins Handwerk hinein und leite eigentlich die Blitze noch eher aufs Gebäude, als dass man sie deaktiviere. Mhm. Und solche Geschichten zu erzählen, das ist so ein bisschen das Ansinnen meines Hauses. Und da hat mich sehr stark natürlich auch meine Tätigkeit als Ausstellungsmacher geprägt.
Mhm. Herr Paulus, wir sind im Vorgespräch drauf gekommen, das war mir nicht so klar, aber Sie haben mich dann drauf gebracht, dass uns eigentlich eine schöne, lange musikalische, volksmusikalische Vergangenheit verbindet. Und das betrifft eben die gerade gehörte Flötengruppe Paulus, weil wir zusammen schon im Adventsingen in Augsburg musiziert haben,
ja.
In jungen Jahren.
In jungen Jahren, also wo wir noch Jünglinge mit lockigem Haar gewesen sind, da haben wir jedes Jahr immer in der Kongresshalle auf dem sogenannten Adventsingen musiziert und eben ich mit der Querflötengruppe und Sie ja im Duo Hitzelberger Sauerwein.
Mit dem Gitarrenduo.
Ja, mit dem Gitarrenduo, genau. Das waren immer schöne Stücke, die Sie da gespielt haben.
Wenn wir die kulturgeschichtliche Ausleuchtung Bayerns noch ein bisschen hintanstellen und zuerst die Biografie von Christoph Paulus ausleuchten. Sie sind gebürtiger Augsburger, Jahrgang 1974.
Genau.
Dann sind Sie auf das renommierte Stephansgymnasium gegangen.
Genau.
Wie sagt man?
Auf St. Stephan. War ein humanistisches Stephan, Gymnasium in meinem Fall. Genau, das ist ein Benediktiner-Gymnasium, also ist ja ein Benediktiner-Konvent angeschlossen. Genau. Und da eben bis zu meinem 13. Schuljahr und dort auch Abitur gemacht in Latein und Griechisch.
In Latein und Griechisch?
Ja, ja, genau. Das hat dann auch ein bisschen mein Studium geprägt, weil ich habe ja auch Latein studiert und Griechisch eben auch, weil das ist, glaube ich, schon so ein Erbe, was ich aus der Schule dann mitgenommen habe, diese humanistische Prägung, die mir auch heute noch ziemlich wichtig ist.
Mhm. Zum Studium, bleiben wir noch kurz bei der Kindheit. Deine, sage ich mal, normale, in Anführungszeichen, Augsburger Kindheit?
Eine sehr glückliche Augsburger Kindheit. Als Kind ist man in Augsburg einfach glücklich.
Wie viele Geschwister?
Ich bin ein Einzelkind.
Also
genau. Ich bin ein Einzelkind, genau.
Also ich habe jetzt gerade die Flötengruppe Paulus nicht mehr ganz so parat gehabt. Es waren keine Geschwister.
Nein, das waren keine Geschwister da. Hans-Georg Niedermeyer war die zweite Flöte und ich denke, die wenn ich mich noch recht entsinne, dürfte der Richard Pergler, der Gitarrist, gewesen sein, der die Begleitung zum Stück gespielt hat. Mhm. Von wann war das eigentlich?
Jetzt habe ich das Datum von der Aufnahme nicht parat. Ich schaue gleich nochmal nach. Ja, das verbindet uns auch. Also ich habe ja auch mal Lateinstudium versucht, sage ich mal so. Beides Einzelkinder, Sie und ich. Die Schulzeit hat eigentlich den Weg ein bisschen vorgezeichnet zum Studium.
Schon, wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, ich bin mehr oder minder von meinem ersten Schultag bis zum letzten nicht sonderlich gern in die Schule gegangen. Ich war nicht der Klassische, der sich auf die Schule wahnsinnig gefreut hat, aber im Nachhinein würde ich schon sagen, jetzt auch mit einem entpubertierten Blick gewissermaßen, es war schon eine gute Schule, auf die ich gegangen bin, St. Stephan in Augsburg. Mhm.
Jetzt mal da, abgesehen davon, dass es natürlich eine renommierte Schule ist, das sowieso, finde ich, oder?
Hatte ich damals noch nicht so gespürt, als ich bin, oder meine Eltern haben mich nicht auf St. Stephan geschickt, so mit der Idee unbedingt, es muss eine renommierte Schule sein. Ich glaube, also da war das eben das Humanistische, hat eine gewisse Bedeutung gespielt. Und später, als ich dann natürlich stärker auch in die Geschichte hineingewachsen bin, dann überlegt man natürlich schon und auch was über St. Stephan geschrieben habe und dergleichen, dann ist es natürlich schon faszinierend zu sehen, dass es eine der ersten Schulen gewesen ist, die unter benediktinischer Prägung im 19. Jahrhundert unter König Ludwig dem I. wiederbelebt wurden, dessen Thronjubiläum ja wir in diesem Jahr begehen. 1825 besteigt er ja den Thron. Und St. Stephan war eines der ersten Benediktinerklöster, die er wiederbelebt hat. Und das finde ich jetzt natürlich heute schon im Nachgang sehr faszinierend, auf so eine Schule mit so einer ja ehrwürdigen und schönen Tradition gegangen zu sein.
Dann folgte das Studium eben, wie Sie gerade gesagt haben, Latein, Griechisch, außerdem Deutsch
und Geschichte. Geschichte natürlich, genau, in München und in Rom. Mhm.
Wieso dann Rom?
Ich habe ein Auslandsstudium gemacht und natürlich für einen Historiker, der primär auch einen mittelalterlichen Schwerpunkt hat, führen buchstäblich alle Wege nach Rom. Und Das hat mit der ganz tollen Archivlage und natürlich auch mit der Bedeutung des Papsttums über Jahrhunderte der Geschichte zu tun und natürlich auch für die bayerische Geschichte. Und es ist eine wunderbare Stadt. Und letztendlich würde ich sagen, wenn nicht meine Lieblingsstadt ist Rom, also zumindest zu den Top 3 zählt Rom für mich persönlich immer. Und es ist immer eine Freude, nach Rom zu kommen.
Wie ging es nach dem Studium weiter?
Nach dem Studium wurde ich dann promoviert, habe ein Stipendium bekommen, schrieb meine Doktorarbeit über das Pfalzgrafenamt in Bayern im frühen und hohen Mittelalter. Klingt relativ spröde. Was vielleicht interessant ist, die Wittelsbacher, bevor sie eben 1180 Herzöge in Bayern wurden und über Jahrhunderte das Land geprägt haben, waren eben Pfalzgrafen. Was mit diesem Pfalzgrafenamt es auf sich hat, das beleuchte ich eben in dieser Doktorarbeit und dann kamen halt die nächsten Schritte.
Die da sind?
Dann habe ich gleich die Habilitation angeschlossen über ein spätmittelalterliches Thema und ging dann als Referendar in die Schule und war dann auch für 7 Jahre Dorfschulmeisterlein in Friedberg bei Augsburg.
Sagt er so bescheiden. Also Studienrat.
Studienrat, genau. Studienrat und dann Oberstudienrat, genau. Mhm.
Wie hat sich's dann ergeben, dass Sie sich doch dazu entschieden haben, den Schuldienst an den Nagel zu hängen und zum einen am Haus der bayerischen Geschichte tätig zu werden und zum anderen dann einen Lehrauftrag als Professor an der Universität zu übernehmen?
Naja, sagen wir mal, den Lehrauftrag, den musst du ja machen, wenn du habilitiert bist und da hast du eine gewisse Verpflichtung, in einem gewissen Abstand Lehrveranstaltungen durchzuführen, eben Vorlesungen, Übungen oder Seminare. Also, und das habe ich dann gemacht, hatte dann auch 2 Lehrstuhlvertretungen eben in Erlangen und in Regensburg. Und es macht mir auch immer noch eine große Freude, Studierende in die Geschichte hineinzuführen oder zur Geschichte zu führen und ihnen beizubringen, dass es Geschichte heißt eigentlich Fragen zu haben. Und da, wenn sie sich Fragen stellen und Antworten suchen, das ist eigentlich ein geschichtlicher Zugang. Und die zweite Frage, warum ich ans Haus der Bayerischen Geschichte gegangen bin, also man hat mich gefragt, ob ich zunächst als abgeordneter Lehrer hierhin möchte, 2016. Und da habe ich eben zugesagt. Mittlerweile ist es so, dass ich aber fest beim Haus der Bayerischen Geschichte bin und eben dort bleibe und nicht mehr zurück ins Lehramt, also ins gymnasiale Lehramt gehen will.
Wenn Sie das, die Arbeit am Haus der Bayerischen Geschichte ein bisschen beschreiben, was, wie gestaltet sich da ein Jahr? Ich meine, es gibt die bekannten Landesausstellungen, aber was sind sonst die Aufgabenfelder und Tätigkeiten des Hauses der Bayerischen Geschichte? Ihr habt ja 2 Stützpunkte, wenn ich das richtig weiß, genau. Regensburg und Augsburg.
Also Kern ist natürlich das Ausstellungswesen. Das Konzipieren, Kuratieren und Durchführen von verschiedenen Ausstellungsmodellen, von kleineren Kabinettausstellungen eben bis hin zu den großen Landesausstellungen. Und meine Aufgabe konkret ist, mit dem Team die Landesausstellung 2027 im schwäbischen Ursberg vorzubereiten. Es ist immer so, man hat im Team 3 Jahre Zeit, so eine Ausstellung mit allem, was dazugehört, vorzubereiten, inhaltlich ein Konzept zu entwickeln, die Publikation voranzutreiben, die Leihanfragen zu stellen und so weiter und so fort. Und ich sage es Ihnen ganz ehrlich, bei diesen 3 Jahren wird es einem nicht langweilig. Es ist eine schöne, eine abwechslungsreiche Tätigkeit und eben auch in Ursberg, wo die Ausstellung Schwesterherz, Frauen retten Bayern heißen wird.
Aha. Ja. Schöner Titel.
Finde ich auch ein schöner Titel und auch ein, wie ich denke, sehr tolles Thema an einem sehr tollen Ort. Es geht nämlich darum, die Rolle der Frauen in den letzten 200 Jahren stärker ins Blickfeld zu rücken. In welchen Notsituationen haben Frauen ja Unschätzbares geleistet, ob nun von Ellen Ammann in der Bahnhofsmission bis zu Schwestern in Ursberg, die die Patientenakten gefälscht haben, um ihre Schützlinge vor den Nazifängen und der Euthanasie zu retten.
Also sind da müssen Sie uns vielleicht noch ein bisschen aufklären, weil nicht jeder den Ort Ursberg so kennt, ja. Und die Tätigkeit, was Ursberg so besonders macht.
Ursberg ist ein, könnte vielleicht sagen, ein Fürsorgekosmos, gelegen zwischen Ulm und Augsburg im Landkreis Günzburg, und er ist Sitz des Dominikus Ringeisen. Werks. Dominikus Ringeisen war ein Geistlicher, der Ende des 19. Jahrhunderts eine Einrichtung für Menschen mit Behinderung dort auf den Weg gebracht hat, und die sogenannte Josefskongregation Franziskanerinnen kümmern sich jetzt schon über 100 Jahre über diese Menschen mit Behinderung, und es ist de facto ein Fürsorgekosmos entstanden mit Werkstätten, mit einer Gastronomie, auch mit Schulen, die angeschlossen sind. Also ein ganz faszinierender Ort, ein ehemaliges Prämonstratenserstift, wo wir dann eben an diesem besonderen Ort auch unsere Landesausstellung 2027 stattfinden lassen werden.
Also ich kenne sie, aber so wie Sie es auch schildern, das ist ein großer Komplex.
Es ist ein Riesenkomplex. Eigentlich ist es eine kleine Stadt, die um die Kirche des ehemaligen Klosters kreist und ja faszinierend in seiner Art ist und natürlich auch faszinierend in den Aufgaben, wie sie sich in Ursberg auch um diese Menschen mit Behinderung kümmern. Und das war auch so fürs Buch ein Thema, was mich so ein bisschen inspiriert hat, das etwas näher zu beleuchten.
Habe die Ehre auf BR Heimat, der Vormittagsratsch, heute mit dem Geschichtsprofessor Christoph Paulus, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Haus der Bayerischen Geschichte und Professor für mittelalterliche Geschichte und Landesgeschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Das sind zwei aktuelle Tätigkeiten, die die herausragenden Tätigkeiten von Ihnen sind, Herr Paulus. Aber Sie haben einiges schon in Ihrer Biografie natürlich aufzuweisen, was ich gelesen habe. Vorstand Schwäbische Forschungsgemeinschaft, Beirat Verband Bayerischer Geschichtsvereine, Mitglied der Bayerischen Benediktinerakademie, Wahlmitglied der Gesellschaft für fränkische Geschichte, dann Vorstand im Historischen Verein für Schwaben und Vorstand im Verein für Augsburger Bistumsgeschichte. Das ist ja ganz, ganz schöne Reihe.
Ja, aber nicht alles bin ich mehr. Also ich bin natürlich noch in der Schwäbischen Forschungsgemeinschaft, aber nicht mehr im Vorstand oder auch den Vorstand. Die Vorstandschaft des Historischen Vereins für Schwaben habe ich vor einiger Zeit abgelegt, einfach aufgrund anderer Verpflichtungen, oder zum Beispiel auch, dass ich die Zeitschrift des Historischen Vereins für Schwaben ja über ein Jahrzehnt herausgegeben habe. Das mache ich mittlerweile nicht mehr.
Was ich gerade vorgelesen habe, Vorstand im Verein für Augsburger Bistumsgeschichte, muss ich gestehen, nie gehört vorher. Was muss man sich da vorstellen?
Wirklich noch nie gehört, Herr Hetzelberger, ja.
Und das als einem Bistum, dem Bistum Augsburg zugehöriger, aber trotzdem.
Genau, ist dem Bistum Augsburg zugehörig, und er beschäftigt sich halt vornehmlich mit der Kirchengeschichte Augsburgs als, ja, wenn nicht das älteste Bistum in Bayern, natürlich eine ziemlich lange Geschichte, die es hier aufzuarbeiten gibt, also von der Spätantike bis in die neueste Zeit. Und da der Verein für Augsburger Bistumsgeschichte hat sich eben dieses Anliegen auf seine Fahnen geschrieben.
Also es ist ja auch so zu sehen, Augsburg gehört ja, wie waren es bei allen Bistümern so, dass das auch weltliche Herrschaften waren?
Ja, ja. Es waren weltliche Herrschaften, und zwar bis 1800. Dann hat die Säkularisation als Fundamentalprozess der Moderne den Bischöfen gewissermaßen das Schwert aus der Hand genommen, als Zeichen ihrer weltlichen Herrschaft, und übrig blieb bis heute ja der Krummstab als Zeichen ihrer geistlichen Kompetenzen.
Also was wir da beschreiben, das gilt ja für alle bayerischen, ja, Bistümer, Würzburg, Bamberg,
Regensburg, Passau, Freising, jetzt Münden und Freising und so weiter. Eichstätt, nicht zu vergessen, dann haben wir es, glaube ich, alle.
Und dann habe ich gelesen, haben Sie ein ganz spannendes Thema schon behandelt, und ich habe mir gedacht, wie kommt der Mensch auf dieses Thema? Und zwar den berühmten Graf Dracula.
Ja. Ja. Also nicht den Dracula Bram Stoker, sondern die historische Figur des 15. Jahrhunderts.
Also nicht den Vampir.
Nicht den Vampir, sondern den Vojvoden der Walachei, Vlad Tepes Draculea, der aber kleiner Drache schon von Zeitgenossen genannt worden ist und der die historische Figur ist, aus dem dann später Stoker seine Geschichten entwickelt hat.
Wir reden da von einer Figur, die gelebt hat, wenn ich es richtig jetzt habe, 1431 bis 1476.
Ganz sowas. Genau. Mhm. Genau, also vor allen Dingen zweite Hälfte des 15. Jahrhunderts. Er war also ein Zeitgenosse von Matthias Corvinus oder Sultan Mehmed Fatih, also derjenige, der Konstantinopel 1453 erobert hat, oder auch von Friedrich III., der sogenannten Reichserzschlafmütze, wie man gesagt hat, aber ein Titel, dem der nicht zutrifft in seinem Fall. Und er war eben Vojvode der Walachei, also sprich Fürst der Walachei, eigentlich eine vergleichsweise, wenn man rein die historische Wertung ansetzt.
Wir halten uns mal drauf nochmal, Walachei, also wir sind im heutigen Rumänien.
Im Rumänien sind wir, seine Haupteinsatzgebiete sind die Walachei, wo er eine fürstliche Würde hat, und eben das Nachbarterritorium Siebenbürgen, das Land Transsilvas, eben Transsilvanien, was er dann bei Stoker eine sehr große Rolle spielt. Und er ist da gewissermaßen ein Fürst im Wilden Osten, eingespannt zwischen die großen Machtblöcke, nämlich das aufstrebende Osmanreich auf der einen Seite und das christliche Königreich Ungarn auf der anderen Seite.
Wir reden ja noch über die bayerische Geschichte ausgiebig noch, aber weil wir bei diesem, finde ich, spannenden Thema sind, was ich ganz interessant fand, dass ich der Geschichtsprofessor Paulus auch mit so einem Thema beschäftigt, und da sind wir natürlich weit weg von den Dracula-Filmen und von diesen ganzen Vampir-Dingern. Nehmen Sie uns doch ein bisschen mit auf die Reise. Wie kommt es, dass aus diesem Dracula, aus diesem Grafen aus dem 15. Jahrhundert diese Figur wird? Was hat das für eine Entwicklung genommen?
Ich darf vielleicht so anfangen. Ich bin ja auf das Thema mehr oder minder per Zufall gestoßen. Ich saß da für meine Habilitation im Handschriftenlesesaal der Bayerischen Staatsbibliothek, und da lässt du dir halt so ein paar Handschriften kommen, auch auf gut Glück. Und eine Handschrift war aus Tegernsee, ungefähr um 1500, eine Sammelhandschrift. Das sind große Handschriften, wo eben nicht nur ein Text drin ist, sondern mehrere Texte. Und ich habe das so durchgeblättert und plötzlich stoße ich auf den Namen Trekle Weida, also der Vojvode Dracula. Und ich habe das einfach mir mal kopieren lassen, diese Seiten, und habe mir das dann für später aufgehoben. Und mich hat wahnsinnig fasziniert, dass fast zu Lebzeiten Tegernseer Mönche mit dem Namen Dracula etwas anfangen konnten. Und das war dann eigentlich auch mein eigentlicher Ansatz, und mit einer Frankfurter Kollegin habe ich das behandelt, wie es kommt, dass ein Tegernseer Mönch, ein Augsburger Benediktiner, ein Konstanzer Geschichtsschreiber, ein Nürnberger Humanist zu Lebzeiten mit Dracula etwas anfangen können. Und diese Frage hat mich doch lange bewegt, und die hat natürlich auch sehr viel mit der Entstehung, ich sage mal, Draculas zu tun.
Ja, und zu welchen Ergebnissen sind Sie dann gekommen? Oder
sagen wir mal, das Wissen ist von Ost nach West gewandert über gewisse Transmissionsriemen, entscheidende Scharniere. Also das eine ist die Universität in Wien gewesen, und das andere war das niederösterreichische Benediktinerkloster Melk. Beides Orte, die tief ausgestrahlt haben. Und so sind die Erzählungen von Vlad Tepes von Ost nach West gewandert. Erzählungen, die ausgesprochen brutal sind. Er hatte den Beinamen der Pfähler aufgrund seiner bevorzugten Hinrichtungsart. Und diese Geschichten auch mit einer gewissen Sensationslust wandern hier von Ost nach West und werden dann in Nürnberg letztlich gedruckt. Und du fasst den Prozess, wie sich eine legendarische Gestalt zunehmend von der historischen zu lösen beginnt. Also du fasst im späten Mittelalter die Geburt Draculas und das fand ich ungemein faszinierend. Und dann gibt es natürlich noch weitere Schritte, die letztendlich zum Vampir Dracula führen.
Um die Figur des Dracula zu verstehen, Sie haben sich ja damit beschäftigt. Erklären Sie das uns doch noch ein bisschen, was aus der Biografie, Sie haben es jetzt nur kurz angerissen, der Pfähler, weil er brutal war, was weiß man über seine Biografie? Also das sind ja nicht nur Fantasiegeschichten, die sich da weiter verbreitet haben.
Über seine Biografie sind wir erstaunlich gut informiert. Also vielleicht muss man sagen, er war immer zwischen diesen beiden genannten Machtblöcken, nämlich Ungarn und dem Osmanenreich eingespannt. Und um seine Macht zu erhalten, hat er Brutalität, Grausamkeit als Mittel eingesetzt. Das Pfählen hat er nicht erfunden, aber er hat es dermaßen exzessiv, sowohl qualitativ als quantitativ eingesetzt, dass es sogar für gewaltgewohnte Zeiten wie das 15. Jahrhundert es erstaunlich gewesen ist. Also es gibt zum Beispiel die berühmte Geschichte vom Wald der Gepfählten, dass er mehrere Menschen gepfählt hat, die dann noch gezappelt sind und der osmanische Sultan ist dann durchs heutige Rumänien geritten und sieht da hinten einen Wald, der sich bewegt und als er näher reitet, erkennt er eben, dass das Menschen sind, die noch am Leben sind und buchstäblich um ihr Leben zappeln. Aber für ihn war das nicht nur Brutalität um der Brutalität willen, sondern er hat Gewalt als politisches Mittel eingesetzt. Und du weißt einiges von ihm, jenseits der Brutalität, dass er eigene Münzen geprägt hat und so weiter und so fort. Und er wurde eben dann von Matthias Corvinus gefangen genommen und wurde dann aber zum Schluss nochmal freigelassen und hat dann weiter seinen Kampf gegen die Osmanen aufgenommen. Und man erzählt, dass er einem Hinterhalt zum Opfer gefallen ist und der osmanische Sultan habe dann seinen Kopf im Konservierungsmittel Honig eingelegt, als Geschenk bekommen. Und er hat dann in Konstantinopel so einem Widersacher gewissermaßen direkt in die Augen schauen können. So nach dem Motto, also von dir geht jetzt keine Gefahr mehr aus.
Aber ja, wie Sie das gerade schildern, die Brutalität dieses Herrschers oder auf einem kleinen Herrschaftsgebiet ja nur tätig, hat aber dann doch so eine, ich nenne es jetzt Strahlkraft oder Faszination entwickelt, dass es so weiter transportiert worden ist, über besagte Scharniere oder ja, Stationen wie Melk oder Tegernsee, was Sie vorhin gerade gesagt haben.
Und als dann sozusagen mit dem Buchdruck die Geschichten von ihm ganz neue Leserschichten erreichen, dann löst sich eben, wie gesagt, die legendarische Gestalt von der historischen Gestalt. Und im 16. Jahrhundert, Mitte des 16. Jahrhunderts, gibt es dann zum ersten Mal eine Stelle, wo man das Blutsaugermotiv mit Vlad Tepes in Verbindung bringt. Bei Fischart, da gibt es der hat ein Werk geschrieben, das heißt Flohatz und Weibertratz. Und in diesem Flohtraktätlein spekuliert er auch an einer Stelle, dass er bei blutsaugenden Flöhen sich an Vlad Tepes Draculea erinnert fühle. Also da fassen wir zum ersten Mal unter Umständen dieses Blutsaugermotiv. Also ich denke ja eher, es ist eher ein Symbol für einen besonders blutigen, tyrannischen Herrscher.
Ein bisschen verweilen wir noch bei Dracula noch, der nächsten Musik, und schauen, wie der Weg bis zum Roman von Bram Stoker kommt. Und dann natürlich, das können wir uns ja dann schenken, die ganze Filmgeschichte kennt man ja dann. Die viele Zuschauer und Zuschauerinnen wissen ja nur Christopher Lee als Dracula. Aber ein bisschen beleuchten wir die Geschichte noch, wie das dann ins 19. Jahrhundert gekommen ist. Und dann schwenken wir rüber zu unserer bayerischen Geschichte.
Das machen wir.
Christoph Paulus, der Geschichtsprofessor, ist bei uns heute zu Gast. Im Vormittagsratsch habe ich die Ehre auf BR Heimat. Und jetzt machen wir gerade einen Exkurs zu einem Thema, wo er sich auch gut auskennt, wo ich mich sehr gewundert habe und sehr geschmunzelt habe und er aber fundiert Auskunft geben kann. Und das ist die Geschichte von Graf Dracula. Nehmen Sie uns noch ein bisschen mit, wie es dann von dieser Geschichtsfigur, die im 15. Jahrhundert gelebt hat, die sehr brutal war, bis in den Roman im 19. Jahrhundert schafft.
Bram Stoker, der anglo-irische Romancier, der eben Ende des 19. Jahrhunderts diesen Roman Dracula geschrieben hat, war zunächst einmal von dem Wort Dracula sehr begeistert. Vlad Tepes heißt, hat er den Beinamen Draculea, der kleine Drache, weil sein Vater eben Mitglied des Drachenordens Königs und dann später Kaiser Sigismunds gewesen ist. Und so kommt eben Dracula zu diesem Namen und natürlich mit allem, was dazugehört, das lateinische Draco, Draconis, der Drache oder griechisch Drakon, also ein Untier, ein apokalyptisches, ein antichristliches Wesen. Und Stoker, dem sind diese Geschichten vom historischen Vlad bekannt, weil er betreibt umfangreiche Archiv- und Bibliothekrecherchen, der hat einen Budapester Orientalisten, der ihn mit Fakten füttert und so weiter, aber er gießt das in eine neue Form. Vor allen Dingen kommen eben zwei Motive noch dazu, das Wiedergängermotiv und das Blutsaugermotiv, was Stoker ganz besonders natürlich ausschmückt und was zu zahllosen Verfilmungen und auch Nachdichtungen geführt hat.
Wiedergängermotiv?
Wiedergängermotiv, das sind eben Untote, Zombies könnte man sagen. Also, und das Stoker, seine Gestalt ist ja eine, also eigentlich eine antichristliche Gestalt, so eine Gestalt zwischen Liebe und Tod, Licht und Dunkelheit, und er ist ja ein Antichristus. Der eine ist der Erlöser und der andere ist der Erlöscher, und so könnte man diesen Gedanken noch durchspielen. Und dieses Wiedergängermotiv ist ein Motiv, was vor allen Dingen im 18. Jahrhundert immer wieder auftaucht, vor allen Dingen auch im Gebiet des heutigen Rumäniens, und das greift Bram Stoker auf. Wobei natürlich im Übrigen das Wiedergängermotiv ein relativ altes ist. Es gibt zum Beispiel auch in Bayern eine Stelle, wo eindeutig der Wiedergängerglaube belegt ist.
Aha.
Ja, das ist der raue Kulm. Der raue Kulm, da sind nämlich im Frühmittelalter Gestalten bestattet worden, wo man den Kopf getrennt vom Skelett bestattet hat. Oder man hat diesen Damen und Herren einen schweren Stein auf die Brust gelegt, offensichtlich in der Hoffnung, dass sie, wenn sie dann wiederkehren, ihren Kopf nicht gleich finden, so ungefähr. Oder durch den Stein stärker im Grab gehalten werden. Also diesen Gedanken gibt's nicht nur in unserer Kultur, sondern natürlich auch in anderen Kulturen. Und Stokers Genie besteht eigentlich darin, dass er eine ganze Menge von Motiven ja in so eine einzigartige, ja, und auch heute noch spannend zu lesende Form gießt. Wobei man vielleicht auch noch dazu sagen muss, dass das Endprodukt, also der Roman Dracula von Stoker, weniger mit dem historischen Dracula, also mit meiner Gestalt zu tun hat, als vielmehr mit den politischen Verhältnissen um 1900, wo eben das Osmanenreich gegen das Russische Reich, gegen Österreich, Ungarn und so weiter gestanden ist.
Mhm. Wenn Sie solche Geschichten in den Blick nehmen, dann denke ich, ist es tatsächlich der Schritt oder der Brückenschlag zu Ihrem Buch, zu Ihrem Geschichtsbuch Bayerns Zeiten, eine kulturgeschichtliche Ausleuchtung, gar nicht so weit, weil Sie haben jetzt gerade den rauen Kulm erwähnt. Das sind Geschichten, die Sie interessieren, um Geschichtsschreibung [S2] Ja. [S1] Zu betreiben. Unabhängig von der Herrschergeschichte oder zumindest parallel zur Herrschergeschichte.
Genau. Ja, ich wollte oder hatte ja auch den Auftrag, ein Lesebuch zu schreiben, und es ist schon ein bisschen mein Anliegen, Geschichte zu erzählen. Und eine Methode, die ich immer wieder in diesem Buch aufgreife, ist eben von einem Objekt oder von einer Anekdote oder von einem geschichtlichen Sachverhalt auszugehen, um von dort aus Ausleuchtungen auf geistesgeschichtliche Haltungen auf Entwicklungen und Prozesse zu werfen. Also nicht unbedingt die Anekdote. Also ich bin ein großer Freund von guten Anekdoten. Was ich aber nicht mag, ist, wenn sozusagen eine Anekdote die nächste hervorbringt und man hangelt sich sozusagen vom einem Bonmot zum nächsten. Also Anekdoten immer als Türöffner für geschichtliche Prozesse. Und das ist eben ein Verfahren, was ich im Buch auch an mehreren Stellen anwende.
Wenn Sie jetzt ein bisschen, bevor wir weiter ins Buch einsteigen, ein bisschen schildern, wie Sie es aufgebaut haben. Nicht im Vorwort, sondern im Klappentext lese ich, diese kulturgeschichtliche Ausleuchtung beginnt auf der Zugspitze. 12 Miniaturen zeigen gängige, aber auch neue und kaum beachtete Themen der Geschichte von Schönheit und Hässlichkeit. Die Historie der Farben und des Klimas finde ich interessant und hat mich meinerseits zuerst mal vor Fragen gestellt.
Also zunächst ist vielleicht zu sagen, dass mein Buch nicht chronologisch, sondern eher systematisch aufgebaut ist. Und diese 12er-Zahl, die ich durchspiele, ist natürlich auch eine Anspielung an das Zifferblatt, an die Uhr. Also diesen 12er-Gedanken spiele ich ein bisschen durch das Buch durch. Und die Idee war, mit der Erstbesteigung der Zugspitze zu beginnen, in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und dass das dann der Blick ist auf das Bayernland, durch das ich dann im Folgenden meine geschichtlichen Spaziergänge mache, um am Ende dann mit dem letzten Kapitel in Hof zu enden, 1989, als die Freiheitszüge nach dem Ende des DDR-Regimes eben in Hof ankommen. Und diese Diagonale zwischen dem Südwesten Zugspitze und dem Nordosten mit Hof, das ist sozusagen die Diagonale, wo ich links und rechts meine Geschichte oder meine Geschichten eigentlich erzähle.
Wo beginnen Sie zeitlich?
Also ich versuche schon, die gesamte bayerische Geschichte von der Erstnennung der Bayern bis eben, ich sage mal, zu Franz Josef Strauß in Anführungszeichen zu erzählen. Also das Kapitel mit einigen antiken Rückblicken, das am frühesten einsetzt, ist 550 in Aschheim, wo wir eben den paläogenetischen Befund haben, dass die Pest dort tobte. Die sogenannte Justinianische Pest oder heute sagt die Forschung die erste Pandemie oder First Plague Pandemic. Und dieses Toben der Pest ist sozusagen das früheste Kapitel der bayerischen Geschichte, was ich erzähle.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Am Mikrofon der Johannes Hitzlberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zur zweiten Runde von unserem Vormittagsratsch. Heute mit dem Geschichtsprofessor Christoph Paulus. Nochmal herzlich willkommen, Herr Paulus.
Grüß Gott, Bernd.
Sie sind Mitarbeiter am Haus der Bayerischen Geschichte. Das ist sozusagen Ihr Hauptberuf, wenn ich das richtig sehe.
Genau.
Und dann gibt's noch eine außerplanmäßige Professur für mittelalterliche Geschichte und Landesgeschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität in München.
Genau. Da muss ich meine Lehrveranstaltungen machen, in gewissen Abstand. Genau. So eigentlich schaue ich, dass ich alle zwei Semester oder eigentlich jedes Semester eine Lehrveranstaltung, mal ein Hauptseminar oder jetzt demnächst eine Übung an der LMU mache. Im Historikum eben in der Schellingstraße.
Und wir reden konkret, das ist der Anlass für Ihren Besuch bei uns, über Ihr Buch Bayerns Zeiten, eine kulturgeschichtliche Ausleuchtung. Es ist nicht das neueste Buch jetzt gerade, dass man sagt, Neuerscheinung, aber eine neue Auflage. Wann ist es eigentlich herausgekommen?
Herausgekommen ist es Ende des Jahres 2021 und eben jetzt vor einer guten Woche ist die zweite Auflage erschienen, die schon ein bisschen anders ist als die erste. Also ich habe sie aktualisiert. Die Literaturhinweise sind natürlich ausgebaut, aber es sind eben auch neue Kapitel drin, die eben in der ersten Auflage noch nicht drin waren.
Es sind 600 Seiten.
Ja.
Wie lange braucht man für so ein Buch?
Ich habe es nicht zählt, aber ganz ehrlich gesagt, das Buch ist ein bisschen auf mich zugewachsen, könnte ich eigentlich sagen. Ich wusste relativ schnell, was ich nicht machen wollte, aber so welche Facetten der bayerischen Geschichte ich beschreiben wollte, das ist so allmählich gekommen. Ich habe relativ früh gewusst, ich möchte ein Kapitel über die Farben Bayerns schreiben oder ich möchte ein Kapitel über Menschen mit Behinderung in der bayerischen Geschichte schreiben, aber das ist ja noch kein Buch. Also du musst letztendlich dann auch ja ein Konzept entwickeln, was funktionieren könnte. Und mal ganz ehrlich gesagt, da saß ich viele Urlaube da in der Gegend von Klagenfurt und habe vor mich hin überlegt, wie ich denn das Ganze aufbauen könnte, dass es eben keine Doublette zu den bereits bestehenden Geschichten über Bayern ist.
Und was da genau herausgekommen ist, Bayerns Zeiten, darüber reden wir in dieser Stunde. Bayerns Zeiten, eine kulturgeschichtliche Ausleuchtung von Professor Christoph Paulus. Die zweite Auflage, gerade neu erschienen. Herr Paulus, und wir haben es ja schon ein bisschen angesprochen, man kann sich fragen, bei einem Geschichtsbuch über Bayern gibt es ja meterweise im Regal.
Wohl wahr.
Und Sie haben hier einen nun doch neuen Ansatz versucht. Wenn ich mal die einzelnen Überschriften kurz vorlesen darf. Es sind 12 Kapitel. 6 Kapitel heißen Klangwelten 1-6. Und dann haben wir bewegte Räume, Geschichtsschichten, dunkles Bayern, Rechtswelten, Bayerns Farben und kleine Geschichte der Schönheit. Wie sind Sie zu dieser Gliederung dann gekommen?
Also zunächst wollte ich ja ein Lesebuch schreiben, Geschichte Bayerns erzählen und ein Buch schreiben, was man von der ersten Seite bis zur letzten Seite lesen kann, aber was man auch an einer beliebigen Stelle gewissermaßen aufschlagen kann oder nach Interesse oder eine Überschrift gefällt einem. Oder ich habe mich auch ziemlich geplagt, ganz ehrlich gesagt, mit dem Register mit 50 Seiten Person-, Orts- und Sachregister. Da kann man auch blättern, ob man auf irgendeine Stelle kommt. Also ein Buch, was man auch mal wieder aus der Hand legen kann, ohne dass man Gefahr läuft, ich sage mal, 20 Seiten zurückzublättern, um wieder den Einstieg zu bekommen. Und die Klangwelten sind für mich so eine Art chronologische Tonleiter der bayerischen Geschichte, eben angefangen mit der Pest in Aschheim und endend mit den Freiheitszügen, die im Fränkischen Hof dann 1989 kommen. Und das ist so ein bisschen die Geschichte, Zeiten und Orte, Ereignisse der bayerischen Geschichte auf ihren Klang hin zu untersuchen. Es gibt in der Kulturgeschichte die sogenannten Soundscapes, dass man untersucht, welche Rolle die Musik oder der Klang überhaupt in der Geschichte hat. Zum Beispiel in der berühmten Landshuter Hochzeit, da blasen Hunderte von Trompeter und Posaunisten über die Stadt. Und das ist für die maßgebliche Gestalt der Landshuter Hochzeit 1425, Herzog Ludwig den Reichen von Bayern-Landshut, eine Möglichkeit, über Klang Macht und Präsenz zu demonstrieren. Und ich frage zum Beispiel in diesen Klangkapiteln, wie klingt es um 1000, als in Sion die Mönche an Handschriften arbeiten? Wie klingt es 1671, als der Butzintauer das Staatsschiff des Kurfürsten auf dem Starnberger See in die Fluten, die Ruder taucht und so weiter? Das sind so Geschichten, von denen aus ich grundsätzliche Phänomene zu beleuchten versucht. Und das eben immer abwechselnd mit diesen systematischen Kapiteln. Bewegte Räume, ich möchte als erstes mal das Land abstecken, um das es mir in den folgenden Seiten dann geht.
Wie sind Sie auf die einzelnen, ich sage jetzt Anekdoten, na Anekdoten kann man es nicht nennen, Sie haben es ja vorhin schon ein bisschen angesprochen, also Geschichte in der Geschichte kommt mir ein bisschen vor, was Sie hier schildern und was man hier erfahren kann.
Also grundsätzlich gibt es natürlich Kapitel, die ich geschrieben habe, weil ich mir dachte, man versteht die bayerische Geschichte nicht, wenn man nicht 1180 die Einsetzung der Wittelsbacher dargelegt bekommt. Ein Geschlecht, was dann die Geschichte und die Geschicke Bayerns ja bis 1918 prägt. Also das muss einfach erzählt werden, das gehört zu einer Art bayerischen Geschichte. Aber manche Sachen sind mir einfach auch die Ideen gekommen, wenn ich bei mir in nach Uffing geradelt bin, dann sind dann auf der Seite die sogenannten Hochäcker, also Zeugnisse der jahrhundertelangen Bewirtschaftung des Landes mit dem Streichbrettpflug. Und diese Bewirtschaftung hat sich sozusagen ins Land eingegraben. Und das ist ein Ansatz, der mich auch interessiert hat. Wie also prägt der Mensch das Land und natürlich umgekehrt? Oder über Benedikt Beuern mit den Farben bin ich gekommen, weil ich halt gern auch in Benedikt Beuern bin und mich mit Benedikt Beuern auch anderweitig befasse. Und da gibt es das sogenannte Benedikt Beuerer Grün. Also eine Farbe, die ganz typisch ist für diesen Landstrich. Und da kam ich dann zu dieser Fragestellung. Gibt es Farben, die bestimmte Regionen Bayerns besonders prägen. Und so sind diese Geschichten dann auch gekommen.
Sie haben natürlich das heutige ganze Bayern im Blick, wobei, wenn man dann vor die Zeiten des Königreichs geht oder vor die napoleonische Zeit, da redet man ja von einem ganz anderen Bayern. Ja. Weil wir die ganzen fränkischen Herrschaften und Landstriche und unsere schwäbischen muss man ja gewissermaßen rausnehmen bzw. Gesondert beleuchten. Aber Sie nehmen natürlich die Geschichte hinein in dieses Buch, die in den heutigen bayerischen Grenzen sich zugetragen hat.
Genau. Das unterscheidet vielleicht dieses Buch auch von den anderen Geschichten zu Bayern, die in der Regel Altbayern ins Blickfeld nehmen. Also Oberbayern, Niederbayern und zum späteren Zeitpunkt auch die Oberpfalz. Aber ich wollte ganz bewusst auch Schwaben und Franken hineinnehmen, also Territorien, die eigentlich die längste Zeit ihrer Geschichte nicht zu Bayern gehört haben und ein ganz unverwechselbares Gepräge entwickelt haben. Und ich glaube, wenn man diese Territorien auch hineinnimmt und beleuchtet, das ist einfach durch den Vergleich, versteht man manche Entwicklungen in Altbayern oder umgekehrt dann doch etwas besser. Also zum Beispiel, wir haben jetzt in diesem Jahr auch das Jubiläum des Bauernkriegs 1525 und da kann man sich natürlich schon die Frage stellen, warum tobt er in den fränkischen und den schwäbischen Gebieten, aber nicht in den altbayerischen Gebieten? Eine ziemlich komplexe, hoch umstrittene Frage oder auch was das Selbstverständnis betrifft. Also warum reagiert zum Beispiel ein Augsburger manchmal so, wie er reagiert oder so Sätze wie, als München gegründet worden ist, haben wir schon dreimal die Domsakristei gestrichen. Also solche Sätze versteht man eben auch aufgrund der historischen Entwicklung. Und das zu beleuchten war auch mehr ein Anliegen.
Und da haben wir natürlich ein weites Feld. Logischerweise haben Sie aber ein bisschen dann doch eine Auswahl treffen müssen. Also ich kann mir vorstellen, Sie als Historiker, der gewohnt ist, in Quellen zu wühlen und zu forschen, man muss doch irgendwo sich dann beschränken und vielleicht punktuell werden.
Genau, also mein Gedanke war immer, sind es Aspekte, die jetzt neu für meine Geschichte sind oder habe ich Vergleichbares schon formuliert? Was fehlt mir noch, um sozusagen ein Gesamtbild zu geben? Also welche Mosaiksteine setze ich wie zusammen, dass am Ende dann doch ein geschlossenes Bild entsteht? Und du hast sozusagen am Anfang Ideen, ordnest es an, findest Gliederungspunkte, aber dann gibt es noch eine ziemlich lange Phase, wo man eben die Anordnung reflektiert und schaut, funktioniert in Anführungszeichen das Buch, hat der Leser, die Leserin, wenn man diese 600 Seiten dann durchgelesen hat, tatsächlich ein Bild bayerischer Geschichte. Und das war ja das Hauptanliegen, was ich erreichen wollte.
Also ich habe es ja dann, wie ich es dann in Händen hatte, mir schon auch gedacht, wie Sie es vorhin auch formuliert haben, man kann es ein Kapitel aufschlagen und das passt dann. Weil zunächst, muss ich gestehen, haben mir die 600 Seiten und auch das Gewicht des Buches etwas erschlagen. aber man kann einfach aufschlagen und es, wie Sie vorhin gesagt haben, als Lesebuch nehmen.
Also grundsätzlich gibt es ja diesen schönen, das haben die alten Griechen schon gesagt, ein großes Buch ist ein großes Übel. Mega Biblion, Mega Kakon gab es diesen Satz und jetzt liegen vor uns da diese 600 Seiten. Aber Vielleicht ist das Korrektiv, dass man es eben nicht wirklich von Seite 1 bis Seite 600 durchlesen kann, sondern einfach auch mal aufschlagen kann. Oder wie man es in der Renaissancezeit gemacht hat, gleichsam aleatorisch einfach an einer Stelle aufschlagen und zu lesen beginnen. Also da habe ich mich auch bemüht. Und dass es eben wirklich eine Geschichtserzählung ist, wo ich hoffe, dass mit der Lektüre auch ein gewisses Lesevergnügen verbunden ist. Also ich habe sehr viele Bücher gelesen von Historikerkollegen und Kolleginnen, die mir zuweilen schon, zumindest an manchen Stellen, ich formuliere es vorsichtig, etwas ungesalzen erschienen.
Habe die Ehre, der Vormittagsratsch auf BR Heimat. Der Historiker Christoph Paulus spricht über sein Buch Bayerns Zeiten, eine kulturgeschichtliche Ausleuchtung. Ein doch neuer Ansatz, um 1500 Jahre bayerische Geschichte auszuleuchten. Ja. Wie sind Sie in den Quellen vorgegangen? Wo findet man da so Sachen, wie wenn ich da sowas lese? Altötting im Jahr 696, ungehörte Klänge zum Beispiel.
Ich muss vielleicht zunächst sagen, oder es ist eigentlich die Aufgabe eines Historikers, zunächst immer zu den Quellen zu gehen. Also nicht zunächst zu der Literatur, sondern zu den Quellen und die Quellen sprechen zu lassen. Ad fontes ist der große Schlachtruf, also zu den Quellen. Und in meinem Buch ist es schon eine Vielfalt von Quellen, die ich versucht habe, für die bayerische Geschichte nutzbar zu machen. Natürlich ist die Hauptquelle immer schriftlicher Natur. Die Schriftquellen sind unsere Hauptquelle. Aber in meinem Fall sind es eben Objekte, Votivtafeln, Votivgaben, die ich versuche zum Sprechen zu bringen. Auch die Landschaft, die Architektur, auch neuere Forschungen aus den Naturwissenschaften, wie zum Beispiel über die Pestgenome und dergleichen, die ich versuche einfließen zu lassen und die ich zum Sprechen bringen möchte.
Wenn wir jetzt ein bisschen direkt im Buch blättern, wenn Sie uns eine kleine Kostprobe geben, was Sie jetzt vielleicht herausgreifen täten. Ich habe mir da zum Beispiel gedacht, da heißt im ersten Kapitel heißt's bewegte Räume, das vermessene Land.
Ja, ich spiele natürlich ein bisschen mit der Doppeldeutigkeit von Vermessen, Vermessung, Vermessenheit in Anführungszeichen an dieser Stelle. Die Idee war eben, dass man als erstes mal den Raum, um den es im Folgenden geht, in den Blick nimmt. Und wie wir es ja gesagt haben, ich beginne mit der Zugspitzbesteigung, die Besteigung des höchsten Berges Deutschlands und natürlich in Bayern. Und von dem aus blicke ich ins Land. Und ich darf vielleicht gleich direkt einsteigen. Die Nacht war kühl und miserabel gewesen. Leutnant Josef Naus hatte sie weitgehend damit zugebracht, am Feuer sitzend Flöhe zu knacken. Am 27. August um 4 Uhr in der Früh machte sich dann die kleine Gruppe aus der Flohhütte auf den Weg hinaus. Der Bergführer Johann Georg Tauschl und ein Gehilfe. Um 11.45 Uhr standen sie auf dem Westgipfel der Zugspitze. Damit gelang ihnen die erste datierbare Besteigung von Bayerns und Deutschlands höchsten Berg. Man schrieb das Jahr 1820. Lange konnten die drei nicht auf dem Gipfel bleiben. Ein Schneesturm tobte, ein Gewitter ging nieder, ein Blitz schlug neben ihnen ein. So war auch kaum an den eigentlichen Auftrag ihrer Unternehmung zu denken, nämlich die Grundlagen für die Werdenfelser Karte zu schaffen. Und das ist sozusagen meine Überleitung an diese Vermessung Bayerns nach 1800, wo man buchstäblich das Land versucht auch zu erfassen, wo sich Planquadrat um Planquadrat über Bayern legen und letztlich es keine unentdeckten Räume mehr gibt, sondern weil alles unters Vermessungsinstrument gelegt ist, also gewissermaßen der Vorläufer unseres heutigen Geoatlases.
Ich musste schmunzeln, auch zum Beispiel über eine Überschrift, die auch gleich in diesem ersten Kapitel bewegte Räume zu finden ist. Die letzte Telefonzelle stand am Königssee.
Ja, Also ein kommunikationsgeschichtliches Kapitel, also wo ich die Kommunikationsgeschichte zu entrollen versuchte, was man sich vielleicht auch heute nicht mehr vorstellen kann in einer Zeit des permanenten Informationsrauschens und der Push-Up-Meldungen, wo ja manchmal der Wert einer Nachricht in der Nachricht an sich besteht. Aber in der früheren Zeit, in früheren Zeiten, muss man mit Langsamkeit, mit einer gewissen Dauer der Wissensvermittlung oder der Nachrichtenvermittlung auch einfach rechnen. Und da denke ich ein bisschen so drüber nach, was das bedeutet eigentlich, wenn man die Meldungen nicht sofort im Hier und Jetzt erhält, sondern einfach ein paar Tage warten muss, um zu erfahren, wie diese Schlacht eigentlich ausgegangen ist. Und das ziehe ich so hoch über die Französische Revolution bis hinauf eben in den Abbau der letzten Telefonzelle, wo ja ein Symbol eigentlich der Republik dann auch allmählich verschwindet. Genau.
Und dann lese ich sowas wie, da heißt es kleine Geschichte der Schönheit, Missverständnisse eines Königs oder der Käfer von Dominikus Zimmermann. Also genau. Das sind lauter so Titel, wo ich dann schmunzeln musste und mir dann schon auch gedacht habe, aha, also es ist natürlich ein höchst ernstzunehmendes Buch, aber eben im Rahmen dieser kulturgeschichtlichen Ausleuchtung kommt man auf Aspekte, die man sich selber auch vorher gar nicht so gedacht hat.
Ich hoffe zumindest. Und vielleicht, dass man auch, wenn man das Buch liest, auf eigene Ideen zu seiner eigenen Heimat kommt, wie man vielleicht auch den Blick auf diesen Kulturraum, in dem man jetzt schon eine Zeit lang lebt, werfen kann. Und ich wollte eben, wie gesagt, dieses Lesebuch schreiben und hoffe auch, dass man eine gewisse Freude beim Lesen hat, weil, sagen wir mal dazu, ich habe immer einen gewissen Argwohn zwischen Wissenschaftlichkeit und Unverständlichkeit. Also dieser Zusammenhang hat sich mir noch nie ganz erschlossen. So nach dem Motto, je verschwurbelter und arkaner der Text ist, desto wissenschaftlicher ist er. Also das ist nicht unbedingt mein Anliegen gewesen. Ich möchte schon verstanden werden.
Und ich denke, das ist in diesem Buch schon höchst gelungen. Wir blättern gleich weiter. Habe die Ehre, der Vormittagsratsch auf BR Heimat. Wir reden mit Christoph Paulus über sein Buch Bayerns Zeiten, eine kulturgeschichtliche Ausleuchtung. Und diese Ausleuchtung bedeutet, wenn man es so nennen will, 12 Miniaturen, die zeigen gängige, aber auch neue und kaum beachtete Themen, die die Geschichte von Schönheit und Hässlichkeit, die Historie der Farben und des Klimas aufzeigen. Und ganz spezielle Fragestellungen führen dann durch das Buch, wie erlebten die Menschen zum Beispiel das Überschreiten einer Landesgrenze oder wo begann eine Stadt oder wo verliefen die sichtbaren und die unsichtbaren Straßen, die Bayern strukturierten? Wie wurden Menschen mit Behinderung angesehen? Das haben Sie vorhin schon angesprochen, Herr Paulus. Und ja, wenn man es dann so sagen will, warum gingen und gehen in Bayern die Uhren vielleicht doch ein bisschen anders? Nehmen Sie uns nochmal mit, blättern wir nochmal im Buch.
Ich kann vielleicht auch noch das gleich damit verbinden, wie ich manchmal auf manche Themen gestoßen bin auch. Also ich durfte für meine Heimatpfarrei St. Michael in Seehausen am Staffelsee den Kirchenführer schreiben und war dann natürlich auch im Archiv, habe geschaut, was ist da vor Ort und fand die alten Matrikelbücher, also die seelsorgerische Buchhaltung der St. Michaels Gemeinde am Staffelsee, Taufen, Hochzeiten, Sterbefälle und habe dann festgestellt, dass um 1800 der damalige Pfarrer Stanislaus Alois Kaiser diese Einträge mit Gedichten und Bemerkungen zur Französischen Revolution versehen hat. Und der Mann, Stanislaus Alois Kaiser, der Pfarrer, ist außerordentlich gut informiert. Er weiß zum Beispiel, dass als man Ludwig den 16. köpft, die Guillotine nicht beim ersten Mal durchkommt, sondern nachfassen muss. Und ich fragte mich, woher ist dieser Mann so gut informiert? Und diese Guillotine zerhackte buchstäblich Kaisers Weltbild, was sich eben auf die alten Gewalten und natürlich auf die Rolle der Kirche stützt. Der Mann hat de facto Angst, die französischen Verhältnisse könnten auch an den Staffelsee nach Bayern kommen. Und sein großes Zerrbild zum Beispiel ist Robespierre, über den er dichtet. Robespierre, der Kain der Christenbrüder, wirkt täglich 1000 nieder. Und das Interessante ist nun, dass Kaiser auf die Kanzel gestiegen ist und den Fischern am Staffelsee über die französische Revolution gepredigt hat. Und er, der Geistliche, ist gewissermaßen der Nachrichtensprecher für diese Gemeinde. Und das ist so ein Punkt, wo ich mir dann gedacht habe, wie kommen die Menschen in früheren Zeiten, in früheren Jahrhunderten zu ihren Informationen? Vielleicht Fragen, die man sich nicht so gängigerweise stellt. Und das war für mich schon ein ziemlich sprechendes Beispiel, was da um 1800 am Staffelsee vor sich gegangen ist.
Sie haben ein Kapitel genannt, das wollte ich vorhin schon nachfragen. Bayerns Farben, Sie haben es schon ein bisschen angerissen, aber wenn Sie uns das nochmal erklären, was wird in diesem Kapitel genau geschildert? Also Bayerns Farben kommt jetzt erst einmal, möchte ich sagen, klischeehaft daher, also der Himmel weiß-blau,
genau.
Damit ist ja nun nicht viel gesagt, weil den Himmel weiß-blau gibt es in Baden-Württemberg auch.
Den gibt es auch, wobei natürlich, weil das Weiß-Blaue in Bayern natürlich omnipräsent ist von, ich sage mal, Parteiplakaten der CSU jetzt über irgendwelche Bierdecken und so weiter. Und ich erzähle natürlich in diesem Kapitel auch, wie Bayern eben zu den weiß-blauen Rauten gekommen ist. Neben den Farben Benedikt Beurer Grün, Bayreuther Marmor, die eben ganz besondere Regionen ganz besonders prägen und bis heute noch eine Region farblich sichtbar machen, erzähle ich natürlich auch die Geschichte, welche Möglichkeiten Farben zu gewinnen früheren Zeiten zur Verfügung standen, was bedeutet, wenn in einer Allgäuer Kirche ein Christus Pantokrator ist, wo man Lapislazuli verwendet hat, wo kam der her und so weiter und so fort. Und ich erzähle natürlich auch die Geschichte der Kleidung und auch Kleiderfarben ändern sich. Und es gibt eine Zeit, das 16. Jahrhundert, wo unsere Städte auch in Bayern, in Schwaben und in Franken zunehmend schwarz werden, wo sozusagen schwarze Kleidung auch Symbol ist für eine bestimmte gottesfürchtige, fromme Haltung, wo man eben nicht buntes, landsknechtähnliches Zeug mehr trägt. Und das sind diese Geschichten, die ich in diesem Kapitel erzähle.
Ich habe es jetzt nicht ganz parat, aber in diese Thematik passt ja auch hinein, wenn Sie sagen Farben und es wird schwarz, es hören ja Kleiderordnungen irgendwann einmal auf, die es vorher gab.
Also Kleiderordnungen spielen immer noch eine große Rolle. Das ist diese starke Bewegung der sogenannten guten Polizei oder Polizei, also die Landesherren links und rechts des Lechs und nördlich und südlich der Donau erlassen Ordnungen, wo sie versuchen, das gemeinschaftliche Leben zu regeln. Und da spielen eben Verordnungen bezüglich des Kleiderwesens eine sehr große Rolle. Und der Staat in Anführungszeichen dringt allmählich vor und zuletzt gibt's eben auch auf der Alm keine Sünd mehr, weil der Staat auch die Almen erobert hat. Das sind eben keine rechtsfreien Räume mehr, wo der Arm des Staates irgendwo vielleicht vorher endet. Und das spielt eben auch in diese Thematik hinein.
Sechs Kapitel, also es sind insgesamt ja 12 Kapitel. Sechs Kapitel sind überschrieben jeweils Klangwelten 1 bis 6. In diesen Klangwelten, das ist, wenn man so will, vielleicht die klassische Vorgehensweise, wie man sich ein Geschichtsbuch ein bisschen vorstellt, weil Sie da sehr chronologisch anhand direkter Daten Geschichtsereignisse beleuchten. Was hat Sie da geleitet, welche Ereignisse herauszugreifen?
Die Auswahl erfolgte eben, dass ich natürlich solche Ereignisse wähle, also dass ich natürlich einerseits meinen Raum abstecke, gewissermaßen zwischen Volkach und Hürgelwörth und Lindau und Naila. Also dass es mal räumlich auch einigermaßen verteilt ist und dass es natürlich Ereignisse sind, aus denen man größere geschichtliche Entwicklungen ablesen kann und ausdeuten kann. Und dann war natürlich auch der Gedanke des Klangs, der mich bewegt hat. Wie klingt bayerische Geschichte? Und die klingt manchmal wohltönend, manchmal sanft, manchmal meditativ, aber manchmal eben auch schrill. Manchmal klingt sie natürlich auch brutal. Und dass man letztlich auch so eine polyphone Klanggeschichte Bayerns hat, wo eben ganz unterschiedliche Töne erklingen im Laufe der Jahrhunderte. Das war der Gedanke, der mich bei dieser ja, chronologischen Tonleiter durch die bayerische Geschichte geführt hat.
Sie haben im Klappentext, es ist keine Behauptung, aber es ist eine Frage, warum gingen und gehen in Bayern die Uhren anders? Kommen Sie da zu einem Ergebnis?
Oder? Nein, ich komme schon zu einem Ergebnis. Also zunächst muss man ja sagen, dieses Zitat ist ja ein Franz Josef Strauß Zitat, was so weitergeht, dass eigentlich die Uhren in Bayern im Vergleich zu anderen Ländern richtig gehen. Weil sie eben durch ein wertekonservatives Stellrad immer aufs Neue aufgezogen und am Leben gehalten werden. Und das ist eben die CSU, die an der Uhr gewissermaßen dreht. Und die Betonung für mich liegt ja eigentlich auf Uhren. Also auf dieser Mehrzahl der Uhren, weil je nach Region in Bayern sind die Uhren, und das ist ja das Schöne an bayerischer Geschichte, diese Vielfalt, diese Buntheit der bayerischen Geschichte und dass es eben ganz unterschiedliche Uhren in den bayerischen Regionen gibt, dass es zum Beispiel Gegenden in Bayern gibt, die bis zuletzt zwei Kalender hatten, den gregorianischen und den julianischen Kalender, wo zum Beispiel in Lindau noch im 18. Jahrhundert zwei Osterfeste oder zwei Weihnachtsfeste gefeiert worden. Also der Kalender oder die Uhren ticken in Lindau anders als zum Beispiel in Altbayern, was natürlich stark katholisch bestimmt ist. Und für Altbayern ist die große der große Uhrengongschlag der Reformation nicht so einschneidend wie in Franken oder in schwäbischen Regionen. Bayern ist da eher mit Regionen in Italien und in Frankreich, Altbayern, zu vergleichen.
Wie erklären Sie sich das dann, dass zum Beispiel, also jetzt, wenn wir das Schwäbische anschauen und das Fränkische, da gibt es oder gab es viele freie Reichsstädte, die dann interessanterweise ganz schnell der Reformation angehangen sind und protestantisch geworden sind, weil sie gerade auch Lindau ansprechen. Man findet ja viele andere Städte dann auch, dass das in Altbayern, also im Wittelsbacher Land sozusagen oder im wittelsbachischen Herrschaftsgebiet so nicht stattgefunden hat?
Ah, da muss man natürlich viel sagen, aber ein Aspekt ist natürlich, dass Bayern um 1500 städtearmer ist als Schwaben und Franken. Da gibt's größere Städte, urbane Zentren, wo sich natürlich die neuen Ideen stärker verbreiten als in einem weitgehend agrarisch geprägten Land, wie es Altbayern gewissermaßen gewesen ist. Und dann tun natürlich die Herzöge oder die maßgeblichen Berater wie ein Leonhard Eck ihr Übriges, dass eben die Reformation nicht auf Bayern übergreift, bis hin zur Zäsur und so weiter. Und da kann man offensichtlich so einen Flächenstaat wie Bayern besser unter Kontrolle halten als diese kleinkammerigen, höchst dynamischen urbanen Zentren wie Augsburg und wie Nürnberg, die ja schon ganz andere Bevölkerungsmassen innerhalb ihrer Stadtmauern haben als zum Beispiel Nürnberg oder Landshut, um nur die prominenten altbayerischen Städte zu nennen.
Der Vormittagsrat auf BR Heimat. Eine Zeitreise durch Bayern mit dem Buch von Christoph Paulus. Bayerns Zeiten, eine kulturgeschichtliche Ausleuchtung, erschienen beim Friedrich Pustet Verlag. Ja, es geht vom frühen Mittelalter bis in die Gegenwart und da lässt Christoph Paulus unterhaltsam die Vergangenheit lebendig werden. Herr Paulus, jetzt zum Schluss vielleicht nur, was liegt Ihnen besonders am Herzen? Eine kleine Anekdote vielleicht aus dem Buch, die Ihnen in den Sinn kommt?
Lassen Sie mal überlegen, ja, weil wir hier in München sind. Also das Buch ist ja auch sehr stark bebildert und ein Objekt, was ich ganz ehrlich gesagt heiß und innig liebe, ist der Schutzengel von Ignaz Günther aus der Bürgersaalkirche in München. Also eine Prozessionsfigur, ein Schutzengel, der mit ausgebreiteten Schwingen, wo der Ignaz Günther einen Schwanenflügel als Vorbild im Übrigen genommen hat, ein Kind führt und dieses Kind hat ein Fallhäubchen auf. So eine Art Sturzhelm der früheren Zeiten, weil es ganz offensichtlich an Epilepsie leidet. Und diese Geschichte war für mich auch so eine ein Anlass, über das Verhältnis zwischen Gesellschaft mit ihren Kindern und auch das Verhältnis der Gesellschaft zu ihren Menschen mit Behinderung nachzudenken. Wie geht eine Gesellschaft damit um, was ja auch in meiner nächsten oder in unserer nächsten Ausstellung eine große Rolle spielt. Und ganz ehrlich gesagt werde ich jetzt auch am Ende noch den Schlenker machen über die Bürgersaalkirche und bei Ignaz Günther Schutzengel vorbeischauen.
Was heißt noch die Ausstellung, um da nochmal den Schlenk zu kriegen?
Die Ausstellung 2027 in Ursberg, wo wir eben natürlich auch an diesem Ort, wo man sich seit Jahrzehnten um Menschen mit Behinderung kümmert, auch die Geschichte, ja, wie geht eine Gesellschaft mit ihren vermeintlich Schwächsten um? Und das zeigt natürlich schon sehr viel über die Werte und die Einstellungen einer Gesellschaft im Laufe der Geschichte.
Man kann viel über Geschichte lernen, wenn man dieses Buch in die Hand nimmt. Eine kulturgeschichtliche Ausleuchtung Bayerns Zeiten von Christoph Paulus. Professor Christoph Paulus, vielen Dank für den Besuch, dass Sie bei uns in BR Heimat waren.
Danke, dass ich da sein durfte. Für Gott, Bayernland.
Für Gott.